Und genau dieser Effekt entsteht auch, wenn wir mit den Kunden vor Ort sind, bei den Farmern. Sie haben im Vorfeld über Zertifikate gelesen, gehört, wir haben Erklärungen und Flyer herausgegeben. Sind die mit uns vor Ort, wird aus diesen Informationen eine Emotion. Und damit begreifst du einfach die Lieferkette ganz anders. Man sieht vor Ort die Mehrwerte, die geschaffen werden. Und das ist einfach ein anderer Zugang.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. Die Sommerpause ist vorbei und die neue Staffel wird dieses Mal von einigen MaxTex-Mitgliedern mitgestaltet, die spannende Einblicke in ihre Arbeit, Werte und innovativen Ansätze für eine nachhaltigere Zukunft geben. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierenden Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Michaela Gnast zu sprechen. Sie ist CSA- und Nachhaltigkeitsmanagerin beim Unternehmen Libella, das seit vielen Jahren Maßstäbe in der textilen Welt setzt. Doch in dieser Folge geht es um weit mehr als nur um Textilien. Es geht um Werte, um gegenseitige Wertschätzung, Verlässlichkeit und eine Zusammenarbeit, die über das rein Geschäftliche hinausgeht. Mit Michaela spreche ich darüber, was verantwortungsvolle Beschaffung wirklich bedeutet, wie Transparenz entlang komplexer Lieferketten gestaltet werden kann und wie aus reinen Informationen letztlich Emotionen entstehen, die Menschen bewegen und zum Umdenken anregen. Sie gibt uns außerdem spannende Einblicke in unterschiedliche Projekte, die Libella sowohl vor Ort als auch in den Herkunftsländern ihrer Textilien initiiert und begleitet. Wir beleuchten, wie echte Impact-Messung funktioniert, welche Rolle gesetzliche Regularien dabei spielen und welche Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit bewältigt werden müssen. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch, auf echte Geschichten aus der Praxis und auf den Beweis, dass Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sind, sondern sich wunderbar ergänzen können.
Hallo Michaela, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo liebe Sabine, vielen Dank für die Einladung und auch toll dein Format, dass du den vielen Menschen in der Textilbranche eine Stimme verleihst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so, so wichtig. Und diesmal mache ich ja jetzt eine kleine Runde mit unseren MaxTex-Mitgliedern und ihr von Libella, ihr seid als Erste mit dabei. Und dann würde ich schon mal vorschlagen, du stellst dich erst einmal vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Vielen Dank. Also ich bin Michaela und arbeite als CSR-Managerin bei Libella. Das heißt zu Deutsch Nachhaltigkeitsmanagement für diejenigen, die den Begriff vielleicht noch nicht gehört haben. Und ja, ich bin nicht als CSR-Managerin auf die Welt gekommen. Es war für mich ein langer Entwicklungsweg, sozusagen einmal beruflich und auch persönlich. Beruflich bin ich jetzt seit über 35 Jahren in der Textilbranche. Das heißt, ich habe auch den Globalisierungsweg, also die Verlagerung von Lieferketten, hautnah und live miterlebt und gleichzeitig auch hinterfragt. Und ja, persönlich bin ich sehr naturverbunden aufgewachsen. Ich habe mich auch inspirieren lassen durch unsere Bio-Fairtrade-Farmer, die eben nicht nur Baumwolle anbauen, sondern auch Gemüse und Obst. Und ich habe eben privat ein kleines Stückchen Acker gemietet. Ja, und arbeite dort quasi als Teilzeit-Ökolandwirtin.
Das ist auch spannend. Und das ist so schön, als du eben sagtest, ja, du bist nicht als CSA-Managerin auf die Welt gekommen. Ich glaube, das sind die wenigsten von uns. Also, okay, es gibt jetzt Jüngere, die das halt studieren und nachkommen. Aber tatsächlich war das bei mir auch damals so. Ich kam so aus dem Produktmanagement und dann war dieser große Wandel mit Rana Plaza und die Kunden haben mehr gefordert. Genau. Und dann ist man da so reingerutscht irgendwie, ne?
Ja, richtig. Also ich denke im Nachhinein, vieles haben wir damals schon nachhaltig gemacht, aber wir haben es halt nicht so betitelt.
Ja, genau, das ist spannend und das ist wirklich ja bei ganz vielen, finde ich, Maxtex-Mitgliedern tatsächlich so, die ja schon ewig so arbeiten. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Maxtex, sondern über die Bella reden. Und genau, dann stell du auch erstmal die Bella vor. Wer oder was ist die Bella und was macht die Bella besonders aus?
Ja, also die Bella ist Partner des Textilservice. Wir sind schon seit 1986 im Markt. Das heißt, wir feiern im nächsten Jahr unser 40-jähriges Jubiläum. Freuen wir uns schon drauf. Und ja, unsere Kunden sind also die Großwäschereien, die wiederum Hotelbettwäsche einsetzen und reinigen. Also das heißt eben Bettbezüge, Handtücher und Bademäntel. Also alles Produkte, die jedermann kennt und nutzt. Und ja, zudem reinigen unsere Kunden eben auch Wäsche aus dem Gesundheitswesen, also im Bereich von Krankenhäusern und Altenheimen. Das ist, finde ich, ein mega spannendes Feld, weil unser Kerngeschäft eben das Textil ist und die textile Produktion, während unsere Kunden ein ganz anderes Kerngeschäft haben, nämlich das Reinigen und eben die entsprechende Logistik dahinter.
Ja, ich glaube, das wird immer so, oder die Art von Textilien wird immer so ein bisschen vergessen, weil es so normal und so beiläufig. Es ist einfach vorhanden und man muss
Genau.
sich da nicht großartig drum kümmern. Man sieht auch wenig, sage ich mir jetzt mal, in irgendwelchen Zeitungen oder so, dass es da irgendwelche neuen Trends gibt. Aber das sind eigentlich ja so wichtige Produkte. Ohne die würden ja manche Sachen gar nicht funktionieren einfach.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, Trends. Ja, also wir haben vielleicht auch den Vorteil, also dein Podcast heißt ja Fair Fashion und wir haben vielleicht den Vorteil als die Bella, dass wir eben nicht im Fair Fashion und Fast Fashion Bereich irgendwie unterlegen sind. Bei uns geht es halt mehr um Produkte, die eben immer gleichbleibend sind. Also weiße Bettwäsche kennt man, gestreifte Bettwäsche und das ist eben, ja, ein großer Vorteil für uns, dass wir dort nicht in den Markt des Fast Fashion Bereiches fallen. Ja, wir schauen, du hattest eben gefragt, was macht die Bella aus? Wir schauen schon seit vielen Jahren auf die Auswirkungen unseres Handelns auf Mensch und Umwelt und wollen natürlich gleichzeitig auch eine positive unternehmerische Bilanz erzielen. Und da versuchen wir eben schon seit vielen Jahren, diese drei Säulen in Einklang zu bringen. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut. Lösungsorientiert arbeiten wir dort eben. Also wir erkennen die Herausforderungen in der Textilbranche schon frühzeitig. Also da sind wir auch wieder beim Thema Trend, also nachhaltige Trends. Was hat sich in den letzten Jahren so ergeben? Das Thema CO2-Berechnungen beispielsweise haben wir schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm. Es waren früher sehr viele Schätzungen, die wir dort mit einfließen lassen haben. Und die Berechnungen werden halt immer genauer. Also ich denke, das ist eben auch ein Thema. Wir beschäftigen uns mit Themen und nehmen die Learnings daraus mit und gehen einfach immer tiefer in die einzelnen Themen herein. Ja, das Thema Zirkularität ist irgendwie bei uns schon vor vielen Jahren angekommen. Aber auch eben die Transparenz in der Lieferkette. Also viele Dinge, die unser vorheriger Geschäftsführer Ralf Hellmann schon wirklich frühzeitig erkannt hat und gesagt hat, da müssen wir ran. Das ist ein Thema, das wird kommen und wir beschäftigen uns schon heute damit.
Ja, total spannend und ich
Ja.
finde halt allgemein auch Thema Nachhaltigkeit, also erstmal entwickelt sich ja immer weiter und es kommt immer wieder was Neues dazu und das heißt ja auch, es gibt ja auch gar kein Ende
Richtig.
in der Bearbeitung der Nachhaltigkeit, weil man ja kontinuierlich daran arbeiten soll und manche Themen, genau, man erkennt sie zwar frühzeitig, aber manchmal kann man sie noch gar nicht bearbeiten, weil einem noch die Tools, die Daten und auch die Partner dazu fehlen und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das bei euch dann auch wirklich so im Laufe der Jahre immer so weiterentwickelt hat, dass ihr sagt, okay, ja, gut, wir sehen das Thema, aber okay, wie können wir das jetzt bearbeiten oder wer kann uns dabei helfen? Gut, müssen wir noch mal 2, 3 Jahre warten. Also ich glaube, ja, das ist wirklich auch so ein bisschen, man braucht einfach auch die Ausdauer dafür, um diese Themen auch umzusetzen.
Ja, absolut richtig. Ausdauer und auch ein Quäntchen Pioniergeist. Und der ist bei die Bella auf jeden Fall vorhanden.
Ja.
Und ja, ich habe in den vergangenen Jahren auch die Erfahrung gemacht, die richtigen Partner sind zur richtigen Zeit an unserer Seite. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass wir gut vernetzt sind. Das macht die Bella sicherlich auch aus. Und dass wir auch als Team untereinander sehr gut funktionieren. Also, dass wir jetzt nicht in Abteilungen und in Silos denken, sondern wirklich unser Wissen da komprimiert zusammenbringen. Und das ist auch ein Thema, was die Bella ausmacht. Wir kommen morgens mit einem Lächeln zur Arbeit. Und das habe ich auch schon von vielen Auditoren gehört. Mensch, ihre Mitarbeiter, die winken mir ja zu. Andere, in anderen Unternehmen kenne ich das, die verstecken sich eher. Also ich sag mal, das ist so ein Gesamtkonzept, denke ich mal, bei die Bella, was eben ja uns als Unternehmen zusammenschweißt und eben auch das Thema Nachhaltigkeit voranbringt.
Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, was du eben sagtest, dass es halt über alle Abteilungen einfach auch laufen muss. Ne? Ich weiß es halt auch. Oder es ist halt auch ein Thema, einfach wenn es nur in die CSA-Nachhaltigkeitsabteilung diese ganzen Themen immer platziert oder gesteckt werden, das funktioniert einfach nicht. Man muss alle mitnehmen und es betrifft ja auch wirklich alle Abteilungen. Und ich glaube, man kann die Themen dann auch viel, viel besser umsetzen, wenn alle Bescheid wissen, wenn jeder weiß, okay, ich muss das und das dazu beitragen, damit das und das dann wiederum funktioniert. Und das macht ja auch wirklich viel, viel mehr Spaß, einfach diesen holistischen Ansatz dann auch einfach zu leben. Ne?
Genau, ja, ganz genau. Ja, und das ist auch tatsächlich, wenn wir Kunden besuchen, wir fahren teilweise zu dritt zu unseren Kunden. Also da verschmelzen auch die Abteilungen wieder. Es ist einmal der Abteilungsleiter oder beziehungsweise unser Einkaufsleiter vor Ort, der eben die ganzen technischen Herausforderungen kennt und auch die Bedürfnisse eben der Kunden. Also man denkt immer, naja, die Bettwäsche wird gewaschen und gemangelt. Nee, es ist also, sind hochtechnologische Prozesse eben am Start. Und das ist gut, dass man eben einen Techniker und den Einkaufsleiter in einer Person dann auch bei sich hat und auf der anderen Seite eben ein Vertriebler, der die Marktpreise gut kennt und den Markt eben in dem entsprechenden Bereich, in dem wir unterwegs sind. Also wir arbeiten ja europaweit und sind da international sehr gut aufgestellt und eben jemand aus dem CSR-Bereich, der eben auch ja Informationen, vielleicht auch mal tiefergehende Informationen zu Zertifizierung geben kann. Was steckt genau hinter der Zertifizierung? Ist das auch was für unseren Kunden? Was macht die Bella genau in der Lieferkette? Risikoanalysen und so weiter. Also jeder hat sein Spezialgebiet und wir verkaufen eben nicht mehr einfach nur ein Produkt, sondern es sind nachhaltige Produkte und da darf das Wissen aus den Abteilungen zusammenfließen. Und wenn eben ich bin mit dem Einkaufsleiter unterwegs, dann können wir natürlich auch die Daten, die wir in solchen Gesprächen für den Vertrieb sammeln, auch wieder weitergeben. Also es ist so ein Lernen innerhalb der Abteilung und man fließt dann quasi zusammen.
Ja, perfektes Team, würde ich auch sagen, weil leider ist es trotzdem ja immer noch in den Bereichen auch so, Nachhaltigkeit, ja, ist ein bisschen teurer, wird von den Kunden manchmal dann so ein bisschen angezweifelt, warum sie das nehmen sollten. Und das ist natürlich eine tolle Kombi, das dann wirklich dem Kunden verständlich zu machen, okay, warum ist das Produkt jetzt vielleicht teurer, weil es dieses, jenes kann oder weil das Projekt dahinter steckt oder so und das hilft natürlich wirklich.
Ja, das haben die Kunden eben auch erkannt. Also in der Vergangenheit gab es eben Kundentermine, da wurde ausschließlich über den Preis diskutiert und jetzt diskutiert man eben über nachhaltige Eigenschaften des Produktes. Da hat sich Gott sei Dank wirklich ein großer Bewusstseinswandel getan.
Ja, nachhaltige Eigenschaften ist auch ein gutes Stichwort, Michaela. Genau, ja. aus dem Fashion-Bereich. Kennen das, glaube ich, manche ZuhörerInnen ja schon, was es da für Siegel und sowas gibt oder Anforderungen. Ich weiß ja auch in der anderen Textilbranche, bei euch ist es ähnlich, aber da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, ein bisschen auszuholen, was so eure Anforderungen sind oder was ihr auch so Richtung Siegel und Standards, was ihr da verfolgt, was für euch so wichtig ist.
Ja, wir verfolgen den Ansatz der verantwortungsvollen Beschaffung. Das heißt zum einen, wir kennen unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und bevor wir uns für eine Partnerschaft entscheiden, werden erstmal Siegel, Zertifikate des Unternehmens, des Produktionspartners abgefragt. Und wenn er gewisse Siegel schon in seiner Produktionsplanung umgesetzt hat, dann gehen wir eben Schritt für Schritt weiter. Wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir mit 10 strategischen Lieferanten seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeiten und uns gemeinsam weiterentwickeln. Die Zertifikate, die wir nutzen, beginnen teilweise eben auf der Ebene der Rohbaumwolle. Das ist beispielsweise Cotton Made in Africa oder eben auch GOTS für Biobaumwolle. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die einzelnen Zertifikate hineingehen, aber einfach wichtig, dass man eben sieht, das sind zwei Siegel, die Rohbaumwolle transparent nachvollziehbar machen lassen. Also wir können bis auf das Baumwollfeld in Indien beispielsweise tracken, transparent nachvollziehen, welcher Farmer hat denn die Baumwolle angebaut? Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz hohe Transparenz. Und das zieht sich dann durch die komplette Lieferkette bis zum fertigen Endprodukt eben durch. und Cotton Made in Africa, da setzen wir auf Mass Balance. Das heißt eben, dass wir einen gewissen Anteil an Baumwolle kaufen aus Afrika. Im Jahr 2025 sind das 825 Tonnen. Das ist also schon ein hoher Anteil an unserem Gesamtbaumwolleinsatz. Und da können unsere Produktionspartner selbst entscheiden, für welche Aufträge sie Cotton Made in Africa einsetzen. Ist eine Vorgehensweise, da kann man sagen, naja, es ist vielleicht nicht so ganz hundertprozentig das, was man haben möchte. Wir schauen aber auch auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Also wenn ein Kunde sagt, ja, ich möchte nachhaltige Fasern in meinen Produkten einsetzen, dann müssen wir eben auch schauen, welche Kosten sind denn am Ende für den Kunden, stehen auf der Rechnung sozusagen. Und da haben wir eben zwei Systeme, dass wir einmal sagen, einmal unsere Good Textiles, also das ist quasi die Champions League, wenn man sagt, das ist die Biobaumwolle, die wird in Indien bei unseren Farmern angebaut. Wir nehmen unsere Kunden mit auf Unternehmerreisen, das ist auch wirklich die komplette Lieferkette sich einmal ansehen können. Ist natürlich auch teurer als eben unser zweites Modell, wo wir sagen, Cotton Made in Africa wird dort eingesetzt und das Siegel Made in Green.
Unternehmerreisen, das ist gerade bei mir so hängen geblieben, das finde ich ja toll. Also da ladet ihr dann wirklich eure Kunden dazu ein, mitzukommen, sich die Produktionsstätten anzugucken und zu sehen, okay, wie funktioniert das, wie alles dann vor Ort.
Ja, genau richtig.
Das finde ich ja super. Ja. Eine tolle Idee, ja.
Ja, ich bin 2018 auch mit in Indien gewesen und Das hat wirklich mein Leben total verändert. Ja. Also ich lebe noch genau wie 2018 so jetzt nicht, aber ich lebe natürlich bewusster. Unsere Kunden zahlen natürlich für die Produkte mehr und wir haben die Möglichkeit eben zu sagen, kommt mit aufs Biobaumwollfeld, ihr könnt mit den Farmern gemeinsam Biobaumwolle pflücken. Und das macht natürlich den Unterschied, weil im Vorfeld, wenn wir, so wie gerade über Zertifikate, du hast gemerkt, ich fange schon an zu stocken, wie erkläre ich das am besten? Es ist einfach so ein technisches und theoretisches so Thema. Komplex. Ja, und es ist einfach eher Prozessmanagement, es sind Informationen. Mhm. Und genau dieser Effekt entsteht auch, wenn wir mit den Kunden vor Ort sind, bei den Farmern. Sie haben im Vorfeld über Zertifikate gelesen, gehört, wir haben Erklärungen und Flyer herausgegeben. Sind die mit uns vor Ort, wird aus diesen Informationen eine Emotion. Mhm. Und damit begreifst du einfach die Lieferkette ganz anders. Man sieht vor Ort die Mehrwerte, die geschaffen werden. Und das ist einfach ein anderer Zugang. Also wir organisieren die Unternehmerreise und die Unternehmen zahlen die aber selbst.
Ja, okay, gut, aber diese ganze Organisation ist ja auch dann schon recht aufwendig. Ich glaube, das würde der ein oder andere dann nicht machen, wenn er sich selber drum kümmern müsste, denke ich mal. Und vor allem dann die Kontakte auch zu haben. Und ja, diese Transparenz, was du eben auch schon sagtest mit der Lieferkette, das ist ja auch super wichtig, einfach um zu sehen, okay, wo habe ich vielleicht doch nochmal ein Risiko, wo habe ich vielleicht einen Schmerzpunkt, wo ich mich drum kümmern muss. Und kommuniziert ihr die Lieferkette auch eigentlich online auf der Website oder in eurem Bericht, dass man da auch gucken kann, mein Produkt, manche machen das ja auch mit irgendwelchen Blockchain-Systemen oder so, dass sie sagen, okay, mein Produkt, hier kannst du die Lieferkette sehen. Habt ihr sowas auch schon implementiert?
Ja, das haben wir implementiert über den Respektcode. Also wir sprechen ja schon lange über transparente Lieferketten und haben auch schon, als wir noch Mitglied waren im Textilbündnis, unsere Lieferketten offengelegt. Auf unseren Webseiten kommunizieren wir auch unsere Produktionsstellen und unsere Partner, die Regionen. Und über den Respektcode wird das Ganze nochmal greifbarer. Auch direkt am Produkt. Also man kann ein Label einnähen lassen, ein Etikett. Dort kann man einen QR-Code scannen und der QR-Code zeigt eben, in welchen Produktionsstätten wir produzieren lassen, wenn konventionelle Baumwolle eingesetzt wird oder eben schon direkt ab dem Baumwollfeld, wenn wir unsere Biobaumwolle einsetzen. Also dann kann man direkt auch sehen, wer ist der Dibella Produktionspartner. Es ist beispielsweise die Chetna Kooperative in Indien. Und dann geht es eben so Step für Step weiter. Und das machen wir mit unserer kompletten Lieferkette.
Ja, spannend.
Das heißt, auch der Hotelgast kann diesen QR-Code scannen und eben sehen, aha, ich übernachte in dieser Bettwäsche. Welche Menschen haben denn, und das sind wirklich viele Menschen, die an einem Textilprodukt mitarbeiten, durch welche Hände ist denn das Produkt überhaupt gegangen?
Ja, total. Ich glaube, das bringt auch nochmal wieder was. Also wenn man das auch nochmal noch mehr kommunizieren würde, tatsächlich an die Hotelgäste, ich glaube, das wäre dann auch nochmal so ein ganz anderes Erlebnis für die. Ja. Ich glaube, da könnte man auch nochmal ganz was anderes erreichen. Und Menschen, ja, ich glaube, bei manchen ist es wirklich, was heißt nicht angekommen, aber die haben, glaube ich, sich noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass da wirklich am Anfang der Lieferkette Menschen sind, die das alles zusammennähen, zu sortieren, die Baumwolle säubern und. Ich hatte es neulich auch gerade irgendwo gesagt, es ist nicht so, dass da irgendwie eine Maschine ist, wo man die Baumwolle oben reinkommt, tut und unten kommt dann ein T-Shirt oder dann ein Kopfkissen oder ein Handtuch raus. Ne? Also so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Und ja, das muss, glaube ich, vielen manchmal noch so ein bisschen bewusst werden, dass da wirklich ganz, ganz viele Menschenhände einfach involviert sind und dass das auch ein wertschätzendes Produkt einfach auch ist, was sie dann vielleicht vor sich liegen haben oder wo drin sie schlafen.
Genau.
Du sagtest eben Bio-Baumwolle. Habt ihr noch andere Materialien, die ihr einsetzt bei Dibella?
Ja, also wir setzen hauptsächlich Baumwolle generell ein. Also 80% unseres Materialeinsatzes ist Baumwolle und 20% ungefähr Polyester. Polyester ist jetzt per se nicht der nachhaltigste Stoff, weil er eben aus Erdöl gewonnen wird. Aber ja, der Hotelgast hat das Bedürfnis, in Baumwolle zu schlafen. Das sind so Umfrageergebnisse, weil einfach Baumwolle als natürliches Produkt wahrgenommen wird. Es ist feuchtigkeitsaufnehmend und Polyester ist eben ein Stoff, ein Material, das unsere Kunden gerne einsetzen, weil eben entsprechend die Textilien schneller trocknen, wenn sie gemangelt werden. Also muss man eben sehen, was sind unsere Ansprüche, was sind die Ansprüche der Kunden, der Konsumenten und was brauchen eben unsere Kunden selber in ihrem Prozess. Ne? Also da müssen die einzelnen Bedürfnisse wirklich gut übereinander gehen.
Ja, da muss man sich irgendwie so ein bisschen in der Mitte einfach treffen, ne? So eine ganz gesunde Mischung dann, glaube ich, einfach finden.
Ja, na, das ist für uns so die 80-20-Mischung.
Ja, nee, ist auch in Ordnung, weil es bringt ja auch nichts, wenn ihr ein Produkt produziert, was dann keiner möchte oder was dann nicht den Erwartungen dann einfach entspricht. Ich glaube, da muss man halt auch immer mal so ein bisschen dann einfach schauen. Und beim Polyester, schaut ihr da auch nach recyceltem Material oder habt ihr da seid ihr da fokussiert auf neue Polyester-Qualitäten?
Nein, wir schauen auch auf recyceltes Material. Mhm. Das ist ein Projekt, was wir auch schon vor Jahren in die Umsetzung genommen haben. Zunächst war das Problem, dass recyceltes Polyester eher gräulich ist. Und Bettwäsche ja per se, also Hotelbettwäsche per se eher weiß und mit Hygiene in Verbindung gebracht wird. Und auch da sind wir tiefer in unsere Learnings eingestiegen. In der Regel wird recycelte Baumwolle aus PET-Flaschen gewonnen.
Und das recyceltes ist nicht, Polyester.
Recyceltes genau. Polyester, genau, Entschuldigung. Also recyceltes Polyester wird hauptsächlich aus PET-Flaschen gewonnen. Und das ist eben nicht unser Ansatz, weil wir sagen, PET-Flaschen sind in einem Kreislauf und wir nehmen sie aus diesem Kreislauf heraus. Das sehen wir eben nicht als nachhaltige Lösung. Für uns ist die nachhaltige Lösung eben from textile to textile. Also dass wir eben aus Materialien, die ursprünglich aus Polyester bestehen, vielleicht auch aus frischem Virgin Polyester, dass daraus recyceltes Polyester hergestellt wird. Es gibt verschiedene Modelle und Versuche. Wir haben dort auch Lösungen erarbeitet und Prototypen erstellt. Also ich sag mal, die technischen Möglichkeiten sind gegeben. Und Prototypen sind erstellt worden, die einen sehr guten Eindruck machen, die sehr gut funktionieren, die aber wiederum einen höheren Preis haben. Mhm. Das heißt eben, da sind wir auch wieder an unsere Kunden gebunden, die diesen Weg entweder mit uns gehen und Interesse haben oder eben eher auf die Kosten schauen. Ja. Und der Abnahmemarkt, der muss eben noch wirklich deutlich vergrößert werden. Also wir müssen da tatsächlich eine Nachfrage für die komplette Branche aufstellen, weil wenn ein, zwei Branchenteilnehmer eine Lösung erarbeitet haben, aber die Nachfrage am Ende nicht da ist, dann muss man sich eben auch fragen, was passiert da jetzt gerade im System? Also wir haben die Transformation geschafft, dass wir das Bewusstsein da haben, am Ende der Lieferkette, am End of Life des Produktes, haben wir so viele Alttextilien und wir brauchen Lösungen. Und da haben wir eben Lösungen geschaffen, aber da ist eben das Bewusstsein nicht zu Ende. Also das Bewusstsein darf weiterentwickelt werden, dass wir dann für die Lösungen, die geschaffen worden sind, auch übrigens mit hohen Fördermitteln und Förderanteilen, aber auch mit einem großen Invest von Dibella, dass wir da eben unsere Kunden wieder mitnehmen, den Markt mitnehmen, Marktteilnehmer, Konsumenten und darauf aufmerksam machen, wir haben was Tolles geschaffen, ein tolles Produkt. Und ja, es braucht eben die konkrete Umsetzung und Abnahme im Markt.
Ja, das ist echt die Krux. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört. Genau, wir haben jetzt endlich Lösungen, auch wirklich Mischgewebe halt auch wirklich wieder zu recyceln, die auseinander zu pflücken. Aber weil es halt einfach von der Entwicklung her ein bisschen teurer ist, findet man keinen Abnehmer. Das ist total verrückt irgendwie. Also das kann ja nicht sein, dass wirklich neue Polyester-Qualitäten oder neue Waren günstiger sind als recycelte. Also da bin ich auch noch gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ja, es dauert leider einfach immer. Da waren wir jetzt vielleicht mal ein bisschen schnell. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Sehen. Genau, du hast ja auch schön schon von anderen Projekten gesprochen. Ihr habt ja auch die Good Textiles Foundation mitgegründet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja. Und da würde ich dich auch gerne mal bitten, ein bisschen was drüber zu erzählen.
Ja, die Good Textiles Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung. Und das Ziel der Stiftung ist eben, dass sie zu einer fairen und nachhaltigen globalen textilen Lieferkette oder Textilbranche beiträgt. Wir initiieren sozial- und ökologische Projekte. Und das Ganze ist ins Leben gerufen worden, als 2015 wir mit unserer Unternehmerreise mit Kunden vor Ort in Indien waren. Und unser Kunde ist an einem Gebäude vorbeigefahren und hatte dann unseren Partner in Indien gefragt, was ist das für ein Gebäude? Und er hat gesagt, ja, das ist eine Schule. Ja, kann man ja nicht unbedingt erkennen, dürfen wir mal rein in die Schule. Und es war denen sehr, sehr unangenehm, dass deren Schule wirklich eher einer Ruine glich. Es waren keine Tische, Bänke verfügbar. Es gab eigentlich auch kein Unterrichtsmaterial. Also es hatte eigentlich gar nichts mit einer Schule zu tun. Und unser Kunde hat sich dann nach der Rückkehr noch weiterhin Gedanken gemacht und hat tatsächlich einen Mitbewerber in seinem Markt in den Niederlanden angesprochen, hat gesagt, hey, wollen wir uns nicht zusammentun und die Schule fördern? Und also das, da war ich gerade bei Dibella, das war im Jahr 2015 und das hat mich sehr beeindruckt, dass Mitbewerber, die eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, sagen so, wir wollen zusammen was Gutes tun und ein soziales Projekt umsetzen. Und das ist uns sehr gut geglückt mit unseren Partnern vor Ort, wurde eben das Gebäude renoviert, es wurden Tische, Bänke angeschafft, also alles, was eigentlich eine Schule benötigt. Und das Projekt haben wir dann tatsächlich auch bis 2022 weitergeführt. Wir haben aber schon sehr schnell gemerkt, naja, es fließen Spendengelder und wir als Dibella sind ein Textilunternehmen und eben keine Stiftung. Und so kam die Idee, dass wir in den Niederlanden, weil wir eben auch die Dibella BV sind, eine Stiftung gründen. Dort ist es wesentlich einfacher als bei uns hier in Deutschland. Und ja, seitdem haben wir viele erfolgreiche Projekte umgesetzt. Und ja, das erste Schulprojekt ist mir eben so besonders in Erinnerung geblieben. Und das große Ziel war es eben, die Schulabbrecherrate zu reduzieren. Und das ist uns auch geglückt. Ich glaube, zu Anfang sind um die 50% der Schülerinnen und Schüler irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen. Und das hat man tatsächlich gemessen im Laufe der Jahre. Und die Schulabbrecherquote ist auf 4% gesunken. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Erfolg, weil wir eben auch, ich sag mal, auch wenn wir unsere Risikoanalysen durchführen oder jetzt das Thema existenzsichernde Löhne so eben im Gespräch ist oder auch vom grünen Knopf gefordert wird, da sehen wir einfach, dass die Menschen, die in der Textilbranche mit einer guten Qualifikation arbeiten, dass die generell höhere Löhne erlangen. Und da sehen wir eben einen ganz großen Hebel, frühzeitig anzufangen und wirklich Bildung voranzubringen, gerade in Indien oder auch in Afrika, wo wir eben auch Baumwolle sourcen und da wirklich für Kinder, für Mädchen und Jungen eben gleichermaßen gute Bildungschancen mitgeben, damit sie einen guten Start ins Berufsleben haben.
Ja, klingt toll.
Ja, das ist einfach also, der Schlüssel. Ja, das hört sich mal nach Kalenderspruch an. Der Schlüssel, Bildung ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Ne? Aber es ist ja tatsächlich, also wir sehen es eben wirklich in den jährlichen CSR-Abfragen, dass die Menschen in der Textilbranche mit einer guten Ausbildung eben tatsächlich auch höhere Löhne erlangen.
Ja, glaube ich. Habt ihr noch oder kannst du noch von anderen Projekten was erzählen, die ihr vielleicht auch bei euch direkt so in den Produktionsstätten oder so umgesetzt habt? Gibt es da noch irgendwie was hervorzuheben?
Ja, also ich war 2024 auch mit einem Kunden vor Ort in unserer pakistanischen Produktion. Der Kunde wollte ein eigenes Audit dort durchführen. Also da sind wir auch offen. Wir nehmen unsere Kunden mit. Und also es war ein sehr umfangreiches Audit. Und ja, wir hatten im Vorfeld unsere Näherinnen und Näher. Wir haben dort in dieser Produktionsstätte eine eigene Nählinie mit, ich glaube, ungefähr 85 Näherinnen und Nähern. Okay. Und wir hatten im Vorfeld gefragt, was wünscht ihr euch von uns? Also das machen wir jetzt nicht nur, wenn wir mit Kunden zu Besuch sind, sondern generell, wenn unser Einkaufsleiter vor Ort ist, unser Techniker, dass wir einfach mal die Frage stellen, was wünscht ihr euch von uns? Und naja, also wir haben schon erfolgreiche Projekte umgesetzt. Es gab neue Stühle für die Näherinnen und Näher, weil die einfach sagten, die Stühle sind so unbequem. Und ich sag mal, für uns sind das 3.000, 5.000 Euro. Ist natürlich auch Geld, aber ich denke, das können Unternehmen gut investieren. Und das haben wir auch gemacht. Und dann im zweiten Schritt haben uns die Näherinnen und Näher gesagt, boah, die Inflation war jetzt im letzten Jahr hier so hoch. Also ehrlicherweise ein erhöhtes Einkommen. Ne? Also jeder hat so, der eine wollte Rechnung bezahlen, der nächste musste Schulgeld bezahlen. Und dann haben wir uns entschieden, wir spenden Geld. Also wir werden einen Check überreichen, einen Inflationsausgleich quasi für die Näherinnen und Näher geben. Und ja, das war wirklich eine großartige Begegnung auch für mich, weil ich kannte die Menschen vorher gar nicht und sagten, ja, wir sind so dankbar, dass wir gesehen werden von unseren Kunden. Und da habe ich gesagt, ja, und wir sind so dankbar, dass ihr so akkurate Arbeit leistet, weil ne, ohne euer super Arbeit könnten wir unsere Produkte eben nicht verkaufen und es wären nicht Longlife-Produkte. Und ja, also das war wirklich, du merkst, ich bin jetzt noch in den Emotionen quasi gefangen, total. Aber das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, was richtig unter die Haut geht. Also diese gegenseitige Wertschätzung und nicht, dass wir hier aus Europa unseren Lieferanten irgendetwas überstülpen. Nein, man kann miteinander sprechen. Ne? Wer hat welche Bedarfe und Bedürfnisse? Und so entstehen eben gutes Zusammenarbeiten und eben auch eine tiefere Verbindung und Verlässlichkeit, vertrauensvolles Arbeiten mit unseren Lieferanten.
Ja, absolut. Und das sind manchmal so die kleinen Sachen, die dann auch einen großen Impact durchaus bewirken. Und was du eben auch sagtest, da dachte ich auch gleich dran, ja, das ist so schön, dass man genau offen auf sie zugeht und sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, was braucht ihr? Und nicht dieses so, wir kommen jetzt mal hierher und sagen euch, was ihr jetzt hier benötigt und wo wir euch helfen. Einfach offen fragen, okay, was macht wirklich Sinn und nicht irgendwelchen unnütz, sage ich mal, dann irgendwie beisteuern oder so. Ne? Und ich glaube auch, das bringt auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Vertrauen und dadurch wieder eine andere Partnerschaft auch. Und ja, total schön.
Ja, Partnerschaft auf Augenhöhe, ne? Das ist einfach wichtig, weil ja, unsere Partner haben so ein hohes technisches, textiles Know-how, wir auch von unserer Seite, weil wir auch im Austausch eben mit den Kunden sind und so dieses Wissen zusammenbringen, voneinander zu lernen, das ist einfach schön und das ist das, was mir am Thema Nachhaltigkeit auch so gut gefällt. Nicht unbedingt die Bürokratie bei den Zertifizierungen, es gehört irgendwie dazu. Also wir haben, denke ich, früher sehr viel aus dem Bauch heraus gemacht und das sehen wir einfach jetzt durch unsere Zertifizierung, durch die regelmäßigen Audits, verbessern wir uns und verbessern unser Prozessmanagement. Das ist das in der Theorie. Und Nachhaltigkeit in der Praxis ist einfach das, wofür ich brenne und wofür die Bella auch ihr Herzblut hinlegt.
Ja, absolut. Ja, man braucht es leider auch, die Theorie. Ne? Also das weiß ich auch noch früher. Wir haben auch ganz viel schon gemacht, aber ist nie richtig dokumentiert. Aber genau, man muss es halt einfach mal schwarz auf weiß alles so ein bisschen haben. Und da sind wir tatsächlich beim nächsten Stichwort auch, KPIs. Messt ihr denn solche Erfolge mit euren Projekten auch oder was habt ihr so für KPIs? Das ist ja bei Nachhaltigkeit immer so ein bisschen schwierig, außer jetzt CO2-Bilanzierung oder. Aber sag ich mal, wirklich so den Social Impact, den man irgendwie leistet teilweise. Habt ihr da irgendwie was für euch festgelegt, wo ihr sagt, okay, daran können wir wirklich unsere Erfolge dann auch messen?
Ja, wir haben 2019 eine Wirkungsstudie in Auftrag gegeben bei unseren Bio-Fairtrade-Farmern, der Chetna-Initiative. Das ist eine umfangreiche Studie zur Lebensweise, zum Alter, Geschlecht, Einkommen, Umsätze, Ernte, Erträge, also eigentlich das ganze Leben unserer Bio-Fairtrade-Farmer ist dort festgehalten. Und das war für uns auch sehr spannend zu sehen, ja, wie leben sie denn und welche Entwicklungsschritte werden in den nächsten Jahren getan? Ja, wir haben eine weitere Studie in Auftrag gegeben, aber es ist nicht ganz so einfach, die Daten zu sammeln. Dann kam Corona eben, ne, 2020 ist natürlich jetzt schon längere Zeit abgehakt, aber es kommen halt immer neue Herausforderungen dazu. Aber die Impact-Studie war für uns alle wirklich so interessant, schwarz auf weiß zu lesen, was wir vorher erahnt haben, sage ich jetzt mal. Und ja, weitere KPIs, ich sag mal, wenn es darum geht, wie nutzen wir unsere Gewebe, wie werden die Zuschnitte gemacht, also das spielt für mich auch so ins Thema Nachhaltigkeit eigentlich rein, dass man eben vorhandene Ressourcen optimal nutzt. Und da haben wir für uns eben KPI festgelegt, dass der Verschnitt unter 4% sein soll. Also da sind wir schon ziemlich gut im Zuschnitt eben, weil ja jedes Land, in der Schweiz vielleicht auch sogar jedes Kanton, seine eigenen Größen hat, Bettbezugsgrößen. Ich glaube, dessen sind sich viele Menschen gar nicht so bewusst. Und ja, da wollen wir eben unsere Gewebe auch möglichst gut ausnutzen. Ja, um nochmal auf das Thema Projekte zu kommen. Wir haben natürlich auch Projektpläne und wir schauen dann, okay, an der Schule oder in dem Dorf leben eine gewisse Anzahl an Menschen, dass man da eben weiß, so wie hoch ist denn der Impact für wie viele Menschen, den wir dort gerade schaffen.
Ja, okay. Ja gut, das kann man auch wirklich gut messen. Das stimmt. Und nochmal zum anderen Stichwort zurückzukommen von dir, Bürokratie. Genau, da sind wir ja auch gerade mit den ganzen Textilregularien und Gesetzen, die so vor der Tür gerade hängen, immer wieder, ich würde fast sagen, recht unglücklich. Also immer dieses Auf und Ab und kommt die Berichtspflicht jetzt oder das EU-Lieferkettengesetz oder die Green Claims Directive. Was ist denn so deine persönliche Meinung dazu? Also ich könnte mir sogar vorstellen bei euch, es interessiert euch gar nicht, weil ihr es ja bearbeitet. Ihr macht ja einen Nachhaltigkeitsbericht, ihr kümmert euch um die Lieferkette und. Aber verfolgst du das wirklich streng und genau, sag doch mal ein bisschen was dazu.
Ja, also ich habe es tatsächlich streng, wie du gesagt hast, verfolgt und es war ein großer Anteil meiner Arbeit, weil wir gedacht haben, dass wir auch selbstberichtspflichtig sind. Das hat sich dann aber eben als nicht relevant für uns herausgestellt. Aber genau wie du gesagt hast, unsere Arbeit selber hat sich dadurch gar nicht verändert. Aber wir sind natürlich indirekt betroffen durch unsere Kunden beispielsweise. Und ja, du hast nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Also ich denke, ohne Gesetzgebung wird es keine faire Lieferkette geben. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir schon viele Jahre als Libella freiwillig uns engagiert haben. Und als das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ins Leben gerufen wurde, da kam wirklich also eine enorme Dynamik in den Nachhaltigkeitsmarkt. Und wir sind überrannt worden. Ne? Also welches Wissen habt ihr da? Und wir haben ja einen Code of Conduct. Könnt ihr den mal durchlesen? Und dann kamen halt auch Kunden, die gesagt haben, ne, können wir uns mal zusammensetzen, was macht ihr? Und also da ist wirklich ein Umdenken, hat dort stattgefunden. Und von daher sind wir natürlich schon etwas traurig, dass das hin und her jetzt eigentlich eher für Unmut sorgt. Und ja, ich sag mal, die Politik und Gesellschaft, die wird irgendwie dadurch auch in Mitleidenschaft gezogen. Also der Diskurs, der tut uns gerade gar nicht gut, weil ich sehe ganz andere Herausforderungen in unseren Lieferketten und denke mir einfach, komm, ne, macht es und bringt es auf den Punkt. Aber dieses Hin und Her, das verunsichert so sehr und dann macht das Thema Nachhaltigkeit für viele leider keinen Spaß. Und Nachhaltigkeit ist einfach so ein spannendes Feld und das umzusetzen ist auch für Mitarbeitende, denke ich, so sinnstiftend und kann so motivierend sein. Also dafür sind wir, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Und von daher, ja, freiwillig transformieren sich die großen Unternehmen, glaube ich, nicht. Und es braucht Gesetzgebung und Lösungen, ja.
Ich denke auch, aber wie gesagt, dieses Auf und Ab, das verunsichert alle irgendwie, aber wir kommen auch nicht voran so richtig. Und eigentlich diese Thematik, Nachhaltigkeit ja oder nein, das ist für mich auch so komplett unlogisch irgendwie, weil es sollte einfach normal sein. Also man sollte ja gar nicht mehr darüber reden, arbeiten wir jetzt nachhaltig oder nicht. Ja, jeder muss irgendwie so sag ich mal, sein Quäntchen da erfüllen auch einfach oder sollte als Standard auch irgendwie gelten. Also darüber sollte man gar nicht mehr so großartig diskutieren.
Richtig, das ist der Status quo. Da müssen wir einfach hin, dass nachhaltige Textilien der Status quo sind. Wir haben auch schon mal gesagt, warum müssen wir eigentlich unsere nachhaltigen Textilien zertifizieren und wir müssen sie labeln? Warum macht man sich genau umgekehrt, dass man sagt, so der Status quo sind eigentlich die nachhaltigen Textilien und alle anderen, die die Vorgaben nicht erfüllen, die müssen eigentlich die Textilien kennzeichnen und sich, ja, oder auch Rechenschaft ablegen. Ne? Warum arbeiten wir eigentlich noch so wie vor 20, 30 Jahren?
Ja, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gehabt, dass wir gesagt haben, es müsste eigentlich so ein Negativ-Label irgendwie sonst Richtig. Geben oder so wie bei Zigaretten, so ein Foto dann mit Kinderarbeit oder Diskriminierung oder so halt, ne? Oder wie beim Energielabel, sowas dann irgendwie aus. Aber genau, es wären halt leider immer diejenigen, nicht bestraft jetzt, aber
mit mehr Aufwand, ja.
Genau, die es eh schon gut machen. Das ist so schade, wirklich. Also ich hoffe auch, dass es da bald mal irgendwie andere Lösungen gibt. Aber wo siehst du denn so persönlich für dich oder auch vielleicht für die Bella so in den nächsten Jahren eigentlich die Herausforderung so in der ganzen Branche? Also ruhig auch im Hinblick auf die Regularien, auf allgemein das Thema Nachhaltigkeit leider so. Hast du da irgendwelche Vorstellungen oder auch Wünsche, wo du sagst, da würdest du gerne irgendwie hingehen eigentlich?
Ja, der Wunsch ist eigentlich das, was ich gerade schon gesagt hatte, Status quo. Ich würde gerne das Thema nachhaltige Textilien als den Ist-Zustand in der Branche etablieren. Aber da braucht es echt viele gemeinsame Anstrengungen von Unternehmen, von der Politik, den Regierungen, NGOs und natürlich auch von den Konsumenten. Also die dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also wir bei Dibella arbeiten eben auch holistisch und sehen eben unsere komplette Lieferkette, aber eben auch den Konsumenten in der Verantwortung. Und dass wir eben gemeinsam nachhaltige Lösungen finden, umsetzen und dann entsprechend etablieren. Also das wäre jetzt so mein größter Wunsch. Und die Herausforderungen sind fast die gleichen, die wir in der Vergangenheit hatten, wo wir schon Lösungen erarbeitet haben. Aber das Thema zirkuläre Textilien, was wir eben auch schon angesprochen haben, das wird sicherlich das Top-Thema der Zukunft sein. Wie können wir dort aus Prototypen eben ja skalierbare Textilien in den Markt bringen, die dort als selbstverständlich eingesetzt werden? Das sind für mich so die großen Herausforderungen. Oder auch das Thema CO2-Berechnung. Ja, Produkt Carbon Footprint, wir können ihn berechnen und viele andere berechnen ihn auch. Aber wenn jeder mit einem anderen Tool arbeitet, haben wir unterschiedlichste Ergebnisse, die nicht vergleichbar sind. Also alles läuft eigentlich darauf hinaus, dass wir uns wirklich als Textilbranche zusammentun und gemeinsam die Lösungen fokussieren. Nicht so in der, na, ich strecke mal meine Ellenbogen aus und hier komme ich, sondern wirklich als Gemeinschaft, als textile Gemeinschaft, dass wir da unser Wissen zusammenbringen und eben Gutes in die Zukunft geben für unsere Umwelt und für die Menschen, die in der Textilbranche arbeiten.
Ja. Naja, das stimmt. Es funktioniert einfach nur, wenn man es gemeinsam wirklich macht, dieses Silo-Denken. Damit kommen wir einfach nichts voran, weil es einfach zu viele Anforderungen auch gibt oder zu viele Themen auch. Du hattest eben auch noch eure Konsumenten noch erwähnt. Macht ihr sonst auch so kleine Schulungen oder sowas für eure Konsumenten, um sie aufzuklären, um die auch weiter mitzunehmen und sowas? Oder was könntest du da vorschlagen, wie man da das Bewusstsein einfach noch stärken kann?
Ja, das machen wir auch. Also ich bin ja mit einer Kollegin gemeinsam in der CSE-Abteilung bei Dibella und wir sind dort auch im Austausch mit den Kunden und das merken wir einfach auch verstärkt, dass Kunden haben, also gerade die großen Unternehmen, die wissen schon, worauf es ankommt, die sind sich dessen bewusst und da geht man eben in den Austausch und bringt das Wissen der Kunden mit unserem Wissen zusammen. Also in der Vergangenheit waren es wirklich Schulungen, dass wir die nachhaltigen Themen vorangetrieben haben und präsentiert haben. Und mittlerweile ist es eher auch ein Austausch. Wie weit ist der Kunde? Ne? Was wünscht sich der Kunde? Aber ganz generell, also wir werden häufig angesprochen von Studierenden, dürfen wir mal ein Interview führen. Also wir sind so auf vielen Bühnen und Plattformen unterwegs und das ist einfach schön, dass man, also es ist ja nicht, dass ich mich irgendwo hinsetze und ich sag mal, ja, meine Meinung einfach nur nach vorne bringen. Ich nehme aus den einzelnen Austauschformaten auch für mich selber so viel mit. Ach, guck mal, die machen das so. Ja, sehr interessant. Ne, also es ist immer ein Miteinander lernen. Und das finde ich auch gerade beim grünen Knopf. Da sind wir ja schon von Anfang an zertifiziertes Unternehmen. Sehr gut, dass wir eben nicht nur unsere Audits haben, sondern auch als Gemeinschaft uns zusammensetzen und sagen, ah, ne, also zu Anfang waren das die Beschwerdemechanismen. Wie können wir das bei den Lieferanten umsetzen? Oder die Lieferanten selber, wie können die das umsetzen? Dann jetzt das Thema existenzsichernde Löhne. Also es geht wirklich nur gemeinsam. Und da ist eben der Austausch mit Kunden, mit Lieferanten, also zu allen Seiten hin, wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja, ja, das stimmt. Deswegen haben wir auch Maxtex, da können wir uns auch so gut austauschen, natürlich. Aber grüner Knopf, hast du recht, Beschwerdemechanismus, das würde mich tatsächlich jetzt auch nochmal interessieren, Michaela. Ja. Wie macht ihr das? Ihr seid unterschiedlichen Ländern halt auch aktiv. Habt ihr einen eigenen aufgesetzt oder habt ihr euch irgendwo mit angeschlossen?
Also wir fangen erstmal gerne bei uns selber an und schauen, was haben wir denn im eigenen Unternehmen, wie handhaben wir das und funktioniert das? Und also machen wir eigentlich generell, auch wenn es so um ökologische Themen geht oder soziale Themen, ne, erstmal bei sich selber anfangen und dann eben schauen, ja, was machen wir, was können wir da verbessern, wie können wir das auf unsere Lieferanten übertragen oder was bringen die schon mit? Und genauso haben wir das in dem Fall auch gemacht. Wir machen eine jährliche also mindestens einmal im Jahr eine CSR-Abfrage bei unseren Lieferanten und fragen eben auch, wie hoch ist eigentlich unser Anteil an eurem Umsatz? Mit welchen Partnern arbeitet ihr zusammen? Klar, dass man das hinterlegt hat. Also es werden viele verschiedene Aspekte eben abgefragt, unter anderem auch der Beschwerdemechanismus. Welche Vorgaben habt ihr? Und dann teilen die das eben mit. Wir haben ein anonymes Beschwerdesystem. Das kann man vielleicht digital nutzen. Aber jetzt haben wir natürlich in den Lieferländern oft das Problem, dass dort auch Analphabeten arbeiten. Ne, wie ist es denn da geregelt? Also zuerst kamen die Antworten relativ spärlich. Im Moment ist das Bewusstsein auf jeden Fall sehr stark gestiegen und damit auch eben die Umsetzungsprozesse bei den Lieferanten. Also die wissen mittlerweile auch, ja, was ist denn eine Beschwerde? Also früher hat man gesagt, nee, wir haben keine Beschwerden bekommen. Hab ich gesagt, nein, das kann ja gar nicht sein. Also ihr habt einen Beschwerdemechanismus, es ist gar nichts eingegangen. Und dann, ja, das Mittagessen hat den Mitarbeitenden nicht gut geschmeckt. Ja, das ist auch eine Beschwerde. Also es müssen nicht immer die Großen sein, nicht eine Diskriminierung oder sonstiges passieren. Ja, und das ist eben das eine, dass wir unsere Lieferanten erstmal nach einer Selbstauskunft fragen, die eben entsprechend durchlesen. Dann lasse ich mir Zertifizierungen, wie beispielsweise einen Step-Audit-Bericht zukommen. Den lese ich durch und dort wird eben von einem unabhängigen Dritten nochmal berichtet. Wie ist denn der Beschwerdemechanismus bei dem Lieferanten aufgebaut? Welche Beschwerden hat es gegeben? Wie sind die gelöst worden? Genau. Und das Dritte ist eben, dass wir einen eigenen Kanal haben, dass uns Mitarbeitende von Lieferanten, aber auch eben alle anderen über eine E-Mail-Adresse erreichen können. Jetzt spreche ich natürlich Deutsch, Englisch und da hat man natürlich auch schon mal so das Problem dann eben der Kommunikation, wobei wir jetzt in den letzten Monaten tatsächlich gesehen haben, ja, es melden sich auch Mitarbeitende bei uns. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Erfolg. Und ich gehe dann so vor und frage erstmal, ja, okay, ich habe deine Beschwerde oder dein Anliegen, habe ich zur Kenntnis genommen, darf ich dich mit deinem Namen bei deinem Arbeitgeber nennen und dass wir einfach in eine Mediation gehen und gemeinsam uns das Thema anschauen. Das ist eigentlich bislang zu 100% der Fall gewesen. Und dann vereinbaren wir einen Mediationstermin vor Ort. Also ich bin dann nicht anwesend, aber ich frage immer unabhängig den CSR-Manager des Unternehmens und denjenigen, der sich mit seinem Anliegen an mich gewandt hat. Und wir haben da bislang wirklich sehr gute Erfolge erzielt.
Okay, ja, spannend. Ja, das ist halt echt so ein bisschen tricky, wie man da auch rangeht mit diesen Beschwerdemechanismen. Und ich finde halt auch, so habe ich früher das auch mal versucht, bei unseren Lieferanten anzubringen. Es muss ja nicht immer eine Beschwerde sein. Es kann ja auch manchmal einfach ein Vorschlag sein, eine Idee, dass man was verbessert und so einfach diese Angst davor nehmen. Und wenn ihr ja auch so direkt mit euren Lieferanten ja auch im Austausch seid, dann glaube ich, ist da einfach auch diese Hürde oder dieses Verständnis für so einen Beschwerdemechanismus viel, viel geringer. Also wissen ja auch teilweise die Näherinnen, ach Mensch, guck mal, das ist von die Bella halt hier, der Beschwerdemechanismus. Ja, die kenne ich doch, die Michaela, die war doch hier schon ein paar Mal und so. Also da hat man dann so ein anderes Finden oder ja, einen anderen Berührungspunkt einfach, um sich dann wirklich auch dort zu melden, als wenn dass irgendeine Telefonnummer einfach nur ist. Man weiß gar nicht, für wen man jetzt hier arbeitet. Aber ich glaube, bei euch ist halt wirklich da so eine ganz, ganz andere Basis einfach schon geschaffen. Das ist sehr schön.
Ja, das sehe ich auch so. Deswegen haben wir uns jetzt auch nicht externen Mechanismen angeschlossen, weil wir einfach sehen, es zumindest im Moment, es funktioniert gut. Vielleicht kommen noch mal andere Zeiten, das will ich nicht sagen. Aber für uns ist einfach der soziale Dialog bei unseren Lieferanten, das ist einfach das A und O, dass die sich eben mit ihren Mitarbeitenden zusammensetzen, Probleme besprechen, aber auch genau wie du gesagt hast, also es sind ja nicht nur Probleme, sondern eben auch gute Lösungsvorschläge. Und wenn ich vor Ort bin, dann sehe ich schon, dass das auch wirklich gut funktioniert.
Ja, toll.
Also man hat ein Gefühl einfach dafür, ne? Ob sich jetzt die Mitarbeitenden auch untereinander unterhalten, haben die auch eine gute Arbeitsstimmung, genau wie ich das sagte, ne? Bei uns, die kommen mit dem Lächeln im Gesicht zur Arbeit. Und das merkt man einfach, ne? Wie ist einfach so der Team-Spirit dann im Unternehmen.
Ja, das hört sich echt toll an.
Es gibt natürlich immer wieder Dinge, die man verbessern kann. Ne? Also die Reise endet nie, es geht immer weiter und das ist auch irgendwie spannend, weil ich sag mal, welche Arbeit habe ich morgen auf dem Tisch? Ich plane das natürlich, aber es kommen oftmals so überraschende Erkenntnisse auch wieder oder auch Anforderungen und das ist einfach in unserem Bereich so spannend, finde ich.
Ich finde es auch. Ich bin auch wirklich froh, dass ich damals vom Produktmanagement ins Nachhaltigkeitsmanagement gewechselt bin. Ich bereue das auch gar nicht, nee. Und ich könnte dir noch stundenlang bei euren Projekten zuhören, aber ich muss so ein bisschen auf die Uhr tatsächlich gucken, Michaela. Jetzt aber noch zum Schluss noch mal eine Frage. Hast du noch irgendwas, was du noch mit den ZuhörerInnen gerne teilen möchtest? Gibt es noch vielleicht ein Projekt, was noch ansteht, wovon du berichten möchtest? Oder möchtest du noch so irgendwie einen Impuls loswerden? Dann hast du jetzt doch mal die Möglichkeit.
Ja, danke. Wir haben ein ganz tolles Projekt in der Pipeline. Ich weiß gar nicht, wie spruchreich das ist. Würde ich vielleicht noch gar nicht teilen wollen, aber es hat auf jeden Fall wieder mit Indien zu tun und mit Biobaumwolle. Genau, da vielleicht haben wir noch mal Gelegenheit, darüber zu sprechen, aber das ist einfach ein Projekt, da freue ich mich riesig drauf und das ist auch das, was ich gesagt habe, also morgen fahre ich mal einen Rechner hoch und habe vielleicht wieder einen ganz anderen Impuls. Genau, ja, und als Inspiration wirklich, wir gehen so lange schon den nachhaltigen Weg und wir sind mit den Menschen in der Lieferkette so eng verknüpft und verbunden und persönlich befreundet auch und es lohnt sich wirklich, den Weg zu gehen. Das kann ich nur jedem raten, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit alle Prozesse im Unternehmen wirklich auf Kopf stellt und neu beginnen lässt. Es lohnt sich wirklich und da möchte ich einfach auch meine Fahne für hochhalten und allen Mut zusprechen, dass es Spaß macht, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur Bürokratie ist, ne? Klar, die eine Seite ist eben der theoretische Teil, aber der praktische Teil dahinter, der ist einfach so toll, dass der eben die Bürokratie ein wenig ausgleicht. Und mein Kollege sagte die Tage, in der Kürze liegt die Würze. Und ich sagte, genau das ist es, ne? Also wenn die Bürokratie sich, will ich ja mal so zusammenkürzen würde, dann könnten wir mit der Würze, nämlich genau das, was wir alles schon erreicht haben, wirklich gut nach vorne hinbringen. Und das wäre jetzt auch so mein Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, das klingt gut. Nee, super. Hat dein Kollege auch absolut recht gehabt. Genau. Super, Michaela. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war total aufschlussreich, interessant und inspirierend mal wieder. Also ich hoffe, den Zuhörern geht das genauso und ich denke, das auf jeden Fall. Und wir bleiben ja sowieso im Austausch und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir hören auf jeden Fall voneinander.
Ja, liebe Sabine, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine erkenntnisreichen Fragen und bis bald.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Ich hoffe, das Gespräch mit Michaela Gnass hat euch gezeigt, wie gelebte Werte echte Wirkung entfalten können. Da wundert es nicht, dass die MitarbeiterInnen bei Dibella stets mit einem Lächeln unterwegs sind. In einem Unternehmen mit so einer Kultur ist das fast selbstverständlich. Dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.